Und dann nimmt er dich vom Feld und das Erste, was du machst, ist so ein Theater. Muss er sagen, der Junge hat den Knall nicht gehört.
Ich bin Marco Mock von Marco Mock Consulting und ich bin sehr stolz, den Grün auf Weiß Podcast zu unterstützen.
Herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, der Podcast von Weser Kurier mit JJ Bär
und meinem Kollegen Stefan Freie. Moin Stefan.
Hallo JJ. JJ, wir beziehen uns auf eine Kolumne in diesem Podcast. Die Kolumne heißt Grün auf Weiß, das passt schon ganz gut. Deshalb haben wir uns den Namen auch relativ schlau ausgedacht, würde ich mal sagen. Du hast diese Kolumne oder du schreibst diese Kolumne jeden Dienstag. Ich lese nur mal die Überschrift vor. Werder im Sommer 2025. Eigentore von hinten bis vorne. Wollen wir das jetzt abarbeiten? Jeden einzelnen Punkt, den du kritisierst? Oder würdest du mal vielleicht deine Einschätzung der Gesamtsituation nochmal eben für mich zusammenfassen?
Ist natürlich einerseits erstmal total schade, dass wir kurz vorm Saisonstart stehen und haben so eine Überschrift, ne? Ich würde auch gerne viel lieber über Euphorie schreiben und was alles super läuft bei Werder. Aber wissen wir ja alle, dass das im Moment nicht der Fall ist. Es war einfach eine sehr schwierige Vorbereitung. Und wenn man denn durch diesen Trainerwechsel von Ole Werner zu Horst Steffen so etwas wie Aufbruch, Euphorie entfachen wollte, muss man feststellen, nach der Vorbereitung und nach diesem Pokalaus mal wieder in Bielefeld, ist davon nichts übrig geblieben oder es ist erst gar nicht entstanden oder siehst du es anders?
Nein, keineswegs. Das ist schon, wird durch eine gewisse Enttäuschung begleitet, die Vorbereitung. Man hat sich sicherlich sowas wie einen Neuanfang erhofft. Der ist allerdings im Moment erstmal so nicht zu erkennen, beziehungsweise nicht in einer Art und Weise, dass man ihn positiv bewerten kann. Das ist völlig richtig.
Und das meine ich ja mit den Eigentoren, Stefan. Es ist ja immer so ein Ding, du kannst Pech haben in der Vorbereitung, auch beim Saisonstart, aber wenn du dir die ganze Zeit selbst ein Bein stellst, dann erhöhst du natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut läuft. Und deshalb müssen wir über diese Eigentore reden. Fangen wir hinten an. Ich habe ja gesagt, Eigentore von hinten bis vorne. Die Torhüter-Situation. Meiner Meinung nach, auch wenn das ein harter Satz ist, kann man das nicht schlechter machen, als Werder das in diesem Sommer gemacht hat. Du hattest mit Michael Zetterer, den wir jetzt hier einfach wie die Fans auch Zetti nennen können, hattest du einen Torhüter, der seine erste komplette Saison gespielt hat, der unangefochten die Nummer 1 war, der in der Rückrunde 7-mal ohne Gegentor geblieben ist. Und statt, dass du den dann jetzt im Sommer stärkst, schickst du den in so eine Art Torwart-Casting mit einem jungen Herausforderer, Mio Backhaus, der sicherlich ein tolles Talent ist, der aber noch überhaupt keine Erfahrung im Profifußball gesammelt hat. Da musste sich Zetti schon vorkommen wie im falschen Film, das muss man einfach so sagen. Und am Ende der Vorbereitung entscheidet sich der Trainer dann, wenig überraschend meiner Meinung nach, für Michael Zetterer als Nummer 1, mit der Begründung, der hat ja mehr Bundesliga-Erfahrung. Jo, das hätte ich jetzt auch vorher ihm sagen können. Im Ernst, war vielleicht ein bisschen unglückliche Aussage von Horst Steffen, aber geht natürlich nicht. Und dann stellst du Zetterer ins Tor, hast aber natürlich 6 Wochen alles dafür getan, dass der verunsichert ist, dass der einen gewissen Groll in sich hat, dass der sich umschaut nach Alternativen und du hast ihn der Konkurrenz geradezu in die Arme getrieben. Und wenn dann ein Verein wie Eintracht Frankfurt kommt, der sagt, bei uns kannst du Champions League spielen, bei uns verdienst du auch mehr, dann kann das schon dazu führen, dass du zwar das Torwart-Casting gewonnen hast, aber eigentlich schon auf dem Absprung.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, in die Arme getrieben, da bin ich drüber gestolpert. Das kann man aus meiner Sicht gar nicht behaupten an der Stelle. Also er hat ja dann schon erfahren, dass er die klare Nummer 1 ist und so, dass im Grunde genommen ja der ganz wesentliche Grund seines Abschieds beseitigt wurde an der Stelle.
Ja, aber am Ende der Vorbereitung hat er das erfahren.
Naja gut, aber er hat es erfahren und offensichtlich ja noch bevor er dann zu Eintracht Frankfurt wechseln wollte.
Andersrum, Stefan, da möchte ich reingrätschen. Wenn man am Beginn der Sommervorbereitung, gesagt hätte, du bist unsere klare Nummer 1, aber da gar nicht dran gerüttelt, dann hätte auch ein anderer Verein gar nicht erst angeklopft und gefragt, was ist da los. So sind hier wahrscheinlich 2 Seiten aufeinander zugekommen. Es gab Vereine, die Bedarf haben und es gab einen verunsicherten Werder-Torhüter, der sich nach einem Plan B umschauen musste oder wollte. Die Baustelle hätte man nicht aufmachen müssen. Vor allen Dingen, lass uns mal über Mio Backhaus reden an der Stelle, weil das ist ja jetzt dann die Werder-Zukunft.
Das ist doch der junge Spieler, von dem viele Menschen, unter anderem auch du, seit vielen Jahren sagst, die haben eigentlich keine richtige Chance in Bremen. Und dann räumt man sie ihm ein, indem man sagt, wir haben ein offenes Torwartrennen. Und dann ist das auch wieder nicht richtig. Inwieweit, meinst du, unterscheidet sich ein Torwart dann vielleicht auch vom Feldspieler? Weil das könnte man ja wirklich neu heranziehen. Das ist eine andere Situation. Andererseits, wenn sie von vornherein im Juli gesagt hätten, Zetti ist unsere Nummer eins und Backhaus muss sich weiterhin hinten anstellen als großes Talent, das seit vielen Jahren von Werder intern und extern ja letztlich auch immer gepriesen wird, dann wäre die Gefahr groß, dass man dieses Talent verliert. Und das wäre dann ein weiteres Talent gewesen, das man verliert.
Ja, kann ich verstehen, was du meinst, gerade nach diesen sensiblen Fällen, Ehren Dingschi, Nick Woltemade, die wir alle kennen. Werder kann ja froh sein, dass sie so einen jungen Torwart wie Mio Backhaus haben, ohne jede Diskussion. Ich hätte dem Jungen nur gewünscht, dass er einen anderen Start dann in seine Karriere als Stammtorhüter bekommt, dass er zum Beispiel eine komplette Sommervorbereitung spielen kann, dass er weiß, ich gehe jetzt in diese Vorbereitung und werde dann Bundesliga spielen. Der hat nicht mal im Pokal gespielt, der hat ganz wenig Spielpraxis in diesem Sommer auf hohem Niveau sammeln können. Und wenn wir uns den Spielplan anschauen, da warten jetzt aber ein paar Kaliber auf Werder. Da braucht er jetzt Glück und Können. Und ich kann einfach nur für den Jungen hoffen, dass all die, die jetzt seit Monaten als Klaköre da rumgelaufen sind und gesagt haben, der Mio Backhaus muss ins Tor, dass all die auch dann noch hinter ihm stehen, wenn jetzt 4, 5 Spiele rum sind und der hat sich ein paar gefangen. Denn ein junger Torhüter wird Fehler machen, egal wie gut er ist. Ich hatte das Glück, damals dabei zu sein, als Manuel Neuer seine ersten Spiele in der Bundesliga gemacht hat. Und der hat viele Fehler gemacht am Anfang und dann ist er ein Weltklasse-Torhüter geworden. Wenn selbst so ein Mann wie Manuel Neuer Fehler macht, dann muss man die auch Mio Backhaus zugestehen. Und das gehört einfach dazu, dieser Lernprozess. Und vielleicht wäre es für ihn aber besser gewesen als Startrampe, wenn er eine gute Vorbereitung und ein paar Spiele jetzt gehabt hätte. Das wird jetzt ein ziemlicher Kaltstart.
Aber wie soll man das anders machen mit einem jungen Torwarttalent, das wie alle jungen Spieler mit einer gewissen Ungeduld versehen ist? Und das wenigstens mal, zumindest am Anfang der Vorbereitung, dann eben zumindest eine faire Chance haben möchte, sich jetzt zu beweisen und dann womöglich die aus der letzten Saison noch bekannte Nummer 1, in dem Fall Michael Zetterer, zu verdrängen.
Die faire Chance hat er ja bekommen vom neuen Trainerteam, in dem ihm gesagt wurde, pass auf, hier offenes Rennen und einer von euch beiden wird gewinnen. Und das hat er verloren, dieses Rennen. Das muss man einfach auch sagen. Ist ja nicht so, dass das Trainerteam am Ende der Vorbereitung gesagt hat, Mio Backhaus geht kein Weg dran vorbei, der Junge muss ins Tor. Ganz im Gegenteil, sie haben gesagt, Zetterer geht ins Tor. Das ist in der Summe jetzt einfach unglücklich, ne?
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man gesagt hat, mein Gott, der Junge geht uns womöglich verloren. Wenn wir jetzt nicht wenigstens sagen, wir machen mal ein faires Torwart-Duell, dann bemüht er sich noch im Juli um einen neuen oder einen anderen Verein und dann sind wir den ganz los. Könnte ich mir ja auch vorstellen. Und dann ruft man das aus und sagt, pass auf, ja, beide die gleiche Chance, ihr fangt bei 0 an und am Ende weiß man aber sowieso, es wird wieder Zetti, weil man auf den setzt. Kann ja auch sein. Dann wäre es aber trotzdem, sagen wir mal, eine schwierige Vorgehensweise, weil am Ende kommt ja doch wieder nur Enttäuschung dabei raus, zumindest zwischenzeitlich.
Also ich denke, es war ein sehr faires Rennen, denn erinner dich jetzt im letzten richtigen Testspiel dann im Weserstadion rund um die Saisoneröffnung hat ja Mio Backhaus von Anfang an im Weserstadion gespielt und Zetti saß draußen. Das haben viele schon als Fingerzeig interpretiert, dass möglicherweise Mio Backhaus dann die Nummer 1 wird und erst danach wurde ja kommuniziert, dass Zetti es wird. Mhm. Natürlich läufst du Gefahr, wenn du auf Michael Zetterer setzt, dass du dann Mio Backhaus irgendwann verlierst. Aber es kann halt nur ein Torhüter spielen. Und das ist halt der Unterschied zwischen einem jungen Feldspieler und einem jungen Torhüter. Ne? Der zweite Unterschied ist, ein junger Feldspieler, der auch Fehler macht, alle jungen Spieler machen Fehler, da hast du einen Nebenmann, der den noch ausbügeln kann oder als allerletztes Glied in der Kette hinter den Torhüter, der das ausbügeln kann. Macht der Torhüter den Fehler, dann ist der Ball drin. So, jetzt muss man einfach gucken. Es gibt sehr viele gute junge Torhüter, das ist ein Segen unserer Nachwuchsleistungszentren, unserer guten Torhüterausbildung in Deutschland. Aber nur die wenigsten davon schaffen es, sich in der Bundesliga zu etablieren. Sagen wir mal, von 10 dieser Torhüter der Kategorie Mio Backhaus hast du nachher 3 oder 4, die es gepackt haben. Die anderen verschwinden irgendwann in der 2., 3. Liga, spielen in Dänemark, in der Schweiz oder sonst wo. Ich wünsche ihm, dass er das packt, aber er muss es halt jetzt vor großer Kulisse beweisen. Das ist der Punkt. Es gab schon Torhüter, die genauso talentiert waren und die haben dann geweint, wenn sie vor 40.000 auswärts ausgepfiffen wurden. Dann hat man sie nicht mehr gesehen und es gibt die anderen, wie ein junger René Adler zum Beispiel, das, was mich sehr beeindruckt hat damals, die ins kalte Wasser geschmissen wurden und sofort funktioniert haben. Ich wünsche ihm das vom Herzen, denn Werder hat genug Baustellen und bräuchte jetzt Ruhe auf der Torwartbaustelle. Schauen wir mal, wie er sich da schlägt. Es ist für ihn eine Riesenchance, es ist für Werder aber auch ein Riesenrisiko.
Aber wenn du sagst, man habe Michael Zetterer in die Arme eines anderen Vereins getrieben, dann impliziert das ja, das war vorhersehbar. Das war es für mich nicht. Also jemand wie Michael Zetterer, der in den letzten Jahren immer wieder seine große Verbundenheit zu Werder, die auch tatsächlich da ist. Er ist sehr lange auch schon im Verein, der also immer wieder sagt,
der Dienstälteste, ja.
Eben genau, wie verbunden er dem Verein ist. Der muss ja nicht, nur weil er in ein offenes Torwartduell gehen soll, muss ja nicht sofort nach einem anderen Verein suchen und dann, nachdem er als zur Nummer 1 erklärt wurde, dann tatsächlich den Verein wechseln. Das vorherzusehen war auch nicht so einfach.
Da muss er dich jetzt mal in so einen Torhüter reindenken. Torhüter sind ja ganz spezielle Charaktere. Und für die ist ganz wichtig, wie mit ihnen umgegangen wird. Und wenn du die Nummer 1 bei Werder Bremen bist, endlich, nach so vielen Handverletzungen, Operationen, Ausleihen und so weiter, du bist jetzt da, dann wird dein Vertrag verlängert vor gar nicht langer Zeit mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung. Und dir wird gesagt, und damit haben wir über Jahre hinaus jetzt beide Klarheit, wir sind beide da, wo wir wollen. Wir als Verein haben immer an dich geglaubt, Zetti, und jetzt bist du unsere Nummer 1. Und Zetti hat immer davon geträumt, bei Werder am Tor zu stehen, hat es jetzt geschafft. Das war im Prinzip eine Win-Win-Situation.
Ja.
Und jetzt ist in die Brüche gegangen. Und meiner Meinung nach völlig unnötig. Es gehört ja auch noch ein rein fußballerisches Risiko dazu. Und das ist ja das Schöne hier bei Grün auf Weiß. Wir reden ja über Fußball. Drumherum so. Ist ein bisschen egal, wer welches Auto fährt, wer welche Emotionen hat, wer welches Haustier sich angeschafft oder sowas, interessiert uns alles nicht, wir reden über Fußball. Und wenn wir über Zetterer, Werder und Fußball reden, dann müssen wir sagen, dass dieser Torhüter das nicht nur das Aufbauspiel nach der Ära Pavlenka total verändert hat, sondern dass er auch eine Lebensversicherung für alle seine Vorderleute war, die ihn immer wieder anspielen konnten unter Drucksituationen. Werder war jetzt ja nicht gesegnet die letzten anderthalb Jahre mit einer Mannschaft, die im Spielaufbau geglänzt hat. Die mussten immer wieder den Notausgang hinten Rückpass wählen und Zetterer hat es sauber verarbeitet. Und erinnere dich an das Spiel in Bielefeld, da war nicht viel gut, aber was gut war, waren die diagonalen Pässe von Zetterer hinten raus ins Angriffsdrittel. Damit wurden fast alle gefährlichen Werder-Aktionen eingeleitet. Das fehlt dir jetzt komplett. Die Mannschaft hat sich darauf verlassen, diesen Torhüter zu haben. Offenbar hat da auch in dieser Sommervorbereitung eine Entwicklung stattgefunden, denn diese Pässe, die wir in Bielefeld gesehen haben, die waren ja kein Zufall, das war genau so gewollt. Und jetzt hast du den Cut und hast diesen Torwart nicht mehr hinten drin stehen. Mhm. Schwierig.
Du sprichst Bielefeld an, du sagst, das war nicht gut. Also ich habe es eine Stunde lang gesehen, beziehungsweise ich habe es ganz komplett gesehen, aber eine Stunde lang habe ich Werder gar nicht so schlecht gesehen. Vor allen Dingen, und das war natürlich wohltuend, aber genauso notwendig, auch deutlich besser als im Februar noch. Sie haben das Spiel weitgehend kontrolliert. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, und damit sind wir beim nächsten Punkt im Grunde genommen, war tatsächlich die Torchancenverwertung. Nun ist es so, dass weltweit so nahezu jeder Trainer darüber klagt, dass seine Stürmer angesichts der eigenen Chancen viel zu wenig Tore schießen. Und trotzdem habe ich mir ernsthafte Gedanken gemacht über die Abschlussqualitäten der Werder-Stürmer an dem Tag. Und da ist sicherlich noch eine ganz große Baustelle entstanden.
Das ist so und auch die zählt in den Eigentorbereich ein Stück weit. Ich glaube, brauchen wir nicht lange diskutieren. Wenn du mit Marvin Ducksch, dem besten Scorer, den du die letzten Jahre hattest, was Tore und Vorlagen angeht, immer zweistellig gescored. Wenn du den hergibst, übrigens für sehr viel wenig Geld, also 2 Millionen Euro hätten wir in der Kantine gesammelt, hätten wir uns fast einen Duxch kaufen können. Finde ich ein bisschen sehr, sehr wenig.
Ja. Hätte da nicht reingepasst.
In die WK-Betriebsmannschaft. Ja. Nein, ernsthaft jetzt. Wenn du 2 Millionen für Duxch akzeptierst, für den Wechsel nach England, aber gleichzeitig Anfang des Jahres das 10 Millionen Angebot von AS Rom für Justin Ginmar ausschlägst, das kannst du ja da draußen keinem erklären. Die Relationen stimmen da ja einfach nicht. Du hast jetzt einen Torgaranten hergegeben, darfst deshalb nicht wundern, wenn du jetzt keinen Torgaranten mehr hast. Ich habe das in der Kolumne ja auch so geschrieben. Das ging wohl primär darum, ein Nicht-Duxch-Klima in der Kabine herzustellen.
Genau, das erkläre Nicht-Duxch-Klima, bitte.
Er ist ja kein einfacher Charakter, wie wir wissen. Ja. Der hat sich auch nicht immer an das gehalten, was der Trainer Ole Werner ihm vorgegeben hat. Manchmal musste man ihm auch vor dem Spiel nochmal sagen, und heute, wenn ein hoher Ball kommt, wäre ganz nett, wenn du auch mal hochspringen würdest und so. Das ist natürlich nervig. Ne? Aber auf der anderen Seite hat er eine Qualität, wenn der zum Abschluss kommt. Das ist kein Kombinationsspieler. Aber der hat eine Qualität, wenn der mit einem Ballkontakt zum Abschluss kommt, dann hat die Dinger reingeschweißt oder er hat gefährliche Situationen vorne dadurch kreiert. Die Frage ist ja, wenn du Duxch jetzt behalten hättest mit dem neuen Trainer, dann musst du ihn im Prinzip spielen lassen. Weil ein unzufriedener Marvin Duxch mit dem Ego, mit dem Stellenwert in der Hierarchie dieser Mannschaft, kannst du nicht die ganze Woche in der Kabine am Trainingsplatz mit dir rumschleppen, der macht nur Unruhe.
Ja, aber
lässt du ihn spielen, hast du aber genau dieses Problem, dass er im Prinzip wilde Sau spielt und sich an wenig hält. So, das haben sie jetzt beiseite geschafft und das war ihnen so viel wert, dass sie dafür sogar 2 Millionen nur als Ablöser akzeptiert haben.
Eben.
Das Problem ist aber, ja, du brauchst jetzt aber ja jemand, der diese Tore schießt.
Ja,
Schon du hast ganz viele Tore verloren.
Marvin Ducksch nochmal sehr deutlich, dass man sogar bereit war, ihn für die verhältnismäßig geringe Summe von 2 Millionen abzugeben. Und das ist halt eine Prognose, die man da stellt. Da muss man auch sagen, in den letzten Jahren hat Werder nicht immer glückliche Prognosen getroffen, aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass es dem Klima in der Mannschaft gut tut und andere dann besser macht.
Wobei jemand wie Justin Ginmar zum Beispiel, der könnte jetzt diese Gelegenheit nutzen, wo Marvin Ducksch nicht mehr da ist, der viel Raum eingenommen hat, nicht nur auf dem Feld, sondern auch in der Kabine im Alltag bei Werder. Da ist jetzt ein Vakuum entstanden, der könnte der da rein. Dann müssen wir jetzt aber auch mal kurz über Justin Ginmar und Bielefeld reden.
Ja.
Und über die Auswechslung.
Ja, das habe ich mir auch notiert.
Das hat mich total gestört. Ich habe die Erwartung an einen Spieler wie Justin Ginmar. Nee, muss ich mich sogar korrigieren. Nach 30 Jahren, die ich jetzt im Profifußball unterwegs bin, habe ich eigentlich an keinen Fußballer mehr eine Erwartung. Aber ich würde mir wünschen, dass ein Spieler sich informiert, wie der neue Trainer tickt. Und es war nicht schwer herauszufinden, dass Horst Steffen sehr viel Wert darauf legt, dass man bei Auswechslungen kein Theater macht, dass man dem Mitspieler Spielzeit gönnt, dass man akzeptiert, wenn man mal draußen sitzt, dieses Miteinander, das ist Horst Steffen ganz wichtig. Der hat in Elversberg Spieler aussortiert, die damit nicht umgehen konnten, die sich wichtiger genommen haben als die Gruppe oder den Mitspieler. Dann hast du das erste Pflichtspiel unter diesem neuen Trainer. Du hast die Ehre, für Werder Bremen in Bielefeld in der Startelf zu stehen. Du spielst 2 Szenen richtig gut, aber auch 3, 4 weniger gut im Angriff. Und dann nimmt er dich vom Feld und das Erste, was du machst, ist so ein Theater. Muss er sagen, der Junge hat den Knall nicht gehört. Der kann froh sein, dass Horst Steffen sehr milde ist und das jetzt mal so wegmoderiert. Was soll er auch anders machen? Er hat jetzt keine 7 anderen Stürmer zur Verfügung. Aber nochmal sollte sich Justin Ginmar das besser nicht erlauben.
Und ich weiß nicht mal, ob du den Umweg über den Trainer, der vermutlich innerlich total richtig ist, aber ob du den überhaupt machen musst. Denn ich finde, ein mittlerweile 24-jähriger Stürmer sollte so viel Selbstreflexion dann auch zustande bringen, dass er weiß, mein Auftritt war vielleicht nicht nur schlecht, aber er war auch nicht besonders glücklich. Und dann kann man nach einer Stunde natürlich einfach mal vom Platz gehen und verstehen, dass der Trainer was anderes probieren will. Insofern, das hat mich auch wirklich gestört und ich war auch verwundert darüber, dass er so verwundert war über seine Auswechslung. Das ist vielleicht dann auch, vielleicht ist es ein Bild, das junge Fußballer manchmal vermitteln, ne? Dass sie sagen, ich muss sowieso immer spielen. Und wenn ich vom Platz gehe, dann ist das ungerechtfertigt. Und wenn ich vom Platz gehen muss, weil ich nicht gut gespielt habe, dann lag es womöglich an den anderen. Das kann ja sein, das will ich Justin Ginmar jetzt nicht unterstellen. Aber das wäre ja mal so ein Hinweis darauf, wie es manchmal zugeht bei jungen Fußball. Und da setze ich auf der anderen Seite allerdings auch auf Frau Steffen, der schon weiß, glaube ich, wie er mit solchen Dingen umzugehen hat und den dann auch vielleicht öfter mal zur Seite nimmt, anstatt ihn irgendwann links liegen zu lassen. Ne?
Ich bin Marco Mock, ich bin Personalberater, ich bin Headhunter, ich berate meine Kunden, ich stehe zur Seite, den Mandanten wie auch den Kandidaten. Im gesamten Prozess von A bis Z bin ich dabei. Und das ist der große Vorteil, die Erfahrung, die ich selbst habe. Ich habe selbst über 20 Jahre Berufserfahrung weltweit sammeln dürfen und kann dadurch natürlich mit meinen Mandanten und auch mit meinen Kandidaten auf Augenhöhe diskutieren, beraten, anleiten, führen.
Das muss irgendwann auch eine Kabine übrigens regeln. Du musst nicht immer einen Trainer haben, der sich dann darum kümmert. Das wird er irgendwann zwar auch machen müssen, wenn es zu doll wird, aber eigentlich brauchst du Führungsspieler, die dann kurz Tacheles reden.
Ganz kurz die Frage, wie soll eine Kabine das regeln, wenn der Starstürmer dieser Mannschaft, Marvin Ducksch, wenn man so will, vom gleichen Typus ist?
Ja, da mache ich aber einen feinen Unterschied. Wenn ich jetzt Spieler bei Werder Bremen bin, ich sag mal, ich wäre Spieler, ich wäre Durchschnittsspieler irgendwo in der Mitte der Kabine angesiedelt und der Hierarchie. Und ich habe Marvin Ducksch, der seit Jahren der Topscorer ist, uns zum Aufstieg mitschießt mit Lücke damals, Lücke, also Niklas Füllkrug, der uns zum Klassenerhalt schießt, der uns immer wieder in die vorderen Ränge 8., 9., 10. geschossen hat, der immer abgeliefert hat. Dann darf der auch, wenn er mal ausgewechselt wird, mal kurz einen Knall haben, hat sich dafür auch nachher entschuldigt, dann ist es gut. Wenn ich aber alles das noch nicht geleistet habe, dann sollte ich nicht so tun, als wäre ich Marvin Ducksch. Verstehst du, was ich meine? Und da muss eine Kabine dann eingreifen. Da müssen die älteren Spieler, die erfahrenen Spieler, den Jüngeren sagen, und hier ist die Grenze. Das erwarte ich dann auch bei Werder. Übrigens, wenn wir über junge Spieler reden, müssen wir jetzt nochmal über Sammy Mbangula reden. Der 10-Millionen-Mann, der dann in Bielefeld reingekommen ist. Mit dem Wissen von jetzt, dass Werder Tore fehlen vorne, wären diese 10 Millionen vielleicht besser investiert gewesen in einen echten Stürmer, in einen Zentrumsstürmer. Das ist die eine Anmerkung. Die andere Anmerkung ist, Mbangula ist ein Indianer. Das ist kein Häuptling. Ich unterscheide bei Fußballern gerne zwischen Häuptling und Indianer. Der war bei Juventus Turin, sagen wir mal, die haben einen Kader von 25 Granaten, da war er der 23. Beste. 22 waren besser, so ungefähr, was einfach nur für die wahnsinnige Qualität bei Juventus spricht, wollen wir nicht drüber reden. So. Das heißt, der war da unter den Mitläufern der Mitläufer, das ist einfach so. Und das war der jahrelang, vorher hat er in der Jugend gespielt. Das heißt, das ist kein Spieler, der gelernt hat, irgendwie Verantwortung zu übernehmen oder ähnliches. Das ist er nicht.
Der aber die Aufgabe reinwachsen kann. Ne?
Genau, genau. Aber was haben wir jetzt? Jetzt haben wir diesen Jungen Mbangula. Genau. Das ist also jemand, wenn der in einer Mannschaft spielen darf, die funktioniert, ist es ein super Junge. Der hat einen Dribbling, der hat einen Zug zum Tor, der ist technisch sauber ausgebildet, der kann torgefährlich werden. Absolut klasse. Hat er auch in den Jugendmannschaften in Belgien alles schon gezeigt. Alles gut. Riesenpotenzial. Und wenn es gut läuft, kannst du den in 2-3 Jahren wirklich für eine stolze Summe verkaufen. Dann war das ein Top-Deal. Aber wir sehen jetzt, wie schwierig Werders Vorbereitung war. Wir sehen, dass der Junge nach wie vor nicht integriert ist, richtig. Er ist auch nicht in der Lage, 90 Minuten Fußball zu spielen. Da fehlt ihm noch was in der Vorbereitung. Er hat auch noch nicht ganz verstanden, was Horst Steffen von ihm will. Das hat der Trainer ja auch nochmal gesagt. Und jetzt guck dir diesen Spielplan an. Wir haben viele starke Gegner am Anfang. Hoffen wir einfach mal, dass Werder da vernünftig Punkte und einigermaßen durchkommt. Wenn aber nicht, dann hilft dir so ein Spieler wie Mbangula wahrscheinlich nicht weiter. Und das wäre furchtbar schade für diesen Transfer und für Werder Bremen. Denn wenn du dann im Keller stehst, ne? Wenn du im Keller stehst, dann brauchst du andere Typen. Das ist nicht derjenige, der auf dem Spielfeld dann vorangeht.
Aber es ist ein anderer Schwerpunkt. Das ist vielleicht dann auch, und da kannst du vermutlich dann in einem Jahr, vielleicht in einem halben Jahr einigermaßen gut bewerten, wie schlau oder weniger schlau das war. Es ist ein anderer Schwerpunkt, weil du gesagt hast, dieser Spieler ist genau der, mit dem wir das mal versuchen können. Eine relativ große, für unsere Verhältnisse sogar sehr große Summe zu investieren, um dann vielleicht in 1, 2, 3 Jahren damit dann einen großen Gewinn zu erzielen. Das ist genau der Schwerpunkt, der da gesetzt wurde. Ob das jetzt sportlich sinnvoll ist, weiß man an der Stelle nicht. Gerade wo du diese Problematik mit einem Stoßstürmer ansprichst, den Werder hat in Keke Top zum Beispiel, der aber nicht in dem Maße bislang eingeschlagen ist, wie man es sich vielleicht vor einem Jahr erhofft hat. So, und danach zu bessern, wäre dann sicherlich schlauer gewesen. Das wäre die sportliche Geschichte. Wenn du dann 28-Jährigen für 8 Millionen holst, den kriegst du wahrscheinlich nie wieder verkauft mit Gewinn. Das ist aber dann eine sportliche Geschichte, die dich vermutlich weiterbringt. Und da siehst du dann mal, vielleicht ist da auch ein gewisser Druck entstanden im Laufe der Vorbereitung schon auf die Verantwortlichen, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt mal präsentieren. Sonst, weiß ich nicht, passiert ja gar nichts, weil so richtig ins Laufen sind die Personalwechsel zu Werder bis heute noch nicht gekommen.
Das ist so. Das Schöne ist, dass trotzdem immer noch alles gut werden kann, damit jetzt keiner denkt, wir reden hier Werder nur total schlecht. Wir haben es ja oft erlebt in den letzten 1,5 Jahren auch, dass wir vor dem Spiel oder wenn wir die Aufstellung der beiden Mannschaften dann verglichen haben, gedacht haben, könnte schwer werden für Werder, ob da was geht. Und dann hat Werder gepunktet, gewonnen, in Leverkusen sogar gewonnen. Das war ganz spektakulär. Das kann auch in Frankfurt passieren. Das Problem ist, diejenigen, die in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit für eben diese Überraschungssiege und Überraschungspunkte verantwortlich waren, die sind am Wochenende alle nicht auf dem Rasen. Das ist nämlich halt Marvin Ducksch, haben wir drüber gesprochen. Das ist Mitchell Weiser, der Kreuzband verletzt, die ganze Saison wahrscheinlich fehlen wird. Und das ist Jens Day, den ich für unverzichtbar im Mittelfeld halte, gegen den Ball und auch mit seiner Torgefährlichkeit. Das waren die Jungs, die für diese Siege und Punkte gesorgt haben, die kaum einer erwartet hat und dafür auch gesorgt haben, dass Werder in der oberen Tabellenhälfte abgeschlossen hat. Das müssen jetzt andere machen und das ist genau das, was du ansprichst. Diese anderen sind jetzt nicht transferiert worden zu Werder. Und selbst was jetzt noch kommt auf der Zielgeraden des Transferfensters, muss ja erstmal integriert werden. Wobei man muss gucken, wie ist der körperliche Zustand etc.
Ja, aber wenn du die Verletzten ansprichst, dann muss man natürlich ganz klar sagen, erstmal ist es unglaublich bitter, dass mit Stay und Weiser die vermutlich besten Fußballer und die wichtigsten Fußballer für die Mannschaft denn auch so früh sich verletzt haben und auch offensichtlich ein bisschen schwerer. Bei Weiser ist es ganz klar, der wird vermutlich die gesamte Saison ausfallen. Stay, muss man mal sehen, da habe ich jetzt keinen Stand, aber das geht ja auch nicht von heute auf morgen, ganz offensichtlich. Ist auch schon ein bisschen länger her. Ein Verein wie Werder kann darauf gar nicht adäquat reagieren. Das ist aus meiner Sicht völlig klar. Und deshalb kann man ihm das auch auf keinen Fall vorwerfen, sondern da muss man wirklich sehen, irgendwie das Beste draus machen, worin auch immer das bestehen kann.
Ja, und je später im Transferfenster du dann Leute verpflichtest, desto weniger entsprechen die diesen Kriterien, weil das ja dann Jungs sind, die irgendwo in ihrem jetzigen Verein hinten vom Rost runtergefallen sind, die dringend irgendeinen neuen Arbeitgeber suchen, damit sie überhaupt noch Fußball spielen können. Das haben wir ja in jüngster Vergangenheit bei Werder erlebt. Wir hatten Rafa Boré, als Füllkrug am letzten Spieltag gegangen ist, kam Rafa Boré, immer Fremdkörper gewesen, immer Ich-AG gewesen, der hat nur auf eigene Rechnung gespielt und war dann auch nach wenigen Monaten schon wieder weg. Wir hatten es mit Silva in der Winterpause, es war auch
so. Erklär mir das nochmal. Was hat Werder bewegt, so lange, offensichtlich auch zu lange, auf eine Verpflichtung von Silva zu setzen?
Spötter würden jetzt sagen, die kannten keinen anderen. Wage ich immer noch zu hoffen, dass doch der Ablauf intern bei Werder, wenn es darum geht, Scouting, Transfervorbereitung und so weiter, ein bisschen professioneller ist, als das, was Ole Werner da als Bild gezeichnet hat vor seinem Abgang. Der hat ja sehr deutlich angesprochen, dass ihm da viele Dinge nicht gefallen und dass er eigentlich auf so eine mittelmäßige Arbeit außerhalb seines Kernbereiches keinen Bock mehr hat. Jetzt bist du wieder bei Silva gelandet. Horst Steffen wird da ein Wörtchen mitgeredet haben, weil er sagt, lieber Silva, das war ja auch bei Ole Werner minder so, lieber Silva als kein Silva und keinen anderen. Aber es ist ja nicht so, dass der hierher gekommen ist nach Bremen und hat dann sensationell funktioniert. Der hat die ersten Spiele nach der Winterpause gemacht. Der war auch bei diesem Sieg in Leverkusen beteiligt, auch mit einer indirekten Torvorlage vorne. Aber man hat auch gemerkt, es gab diese zwei Fraktionen bei Werder in der letzten Saison. Die einen war die Gruppe der Jungs, die schon ein paar Jahre zusammen sind. Und die haben es den Neuzugängen sehr schwer gemacht, auch Herrn Silva. Und dann gab es, erinner dich, das Spiel in Kiel, wo dann plötzlich die alte Garde hauptsächlich gespielt hat und sensationell funktioniert hat. Da hat Werder dann deutlich gewonnen. Und dann war Silva draus. Man hat es auch nicht mehr geschafft, da reinzukommen. Und dass du jetzt dann trotzdem sagst, okay, das ist unser Mann, kannst du jetzt damit erklären, wir haben den kennengelernt im Alltag, das ist kein Stinkmichel und so, kann man holen. Aber selbst das haben sie ja nicht hinbekommen, muss man ja auch sagen. Also das wäre jetzt ja einfach umsetzbar gewesen, wenn man handlungsfähig ist. Und das ist das, was mich und viele Fans halt so ein bisschen stört. Ich kriege auch viele Zuschriften auf unserer Kolumne. Die verstehen nicht, dass Werder immer sagt, wir sind handlungsfähig, aber Werder handelt nicht.
Wenn ich sage, das konterkariert die Handlungsfähigkeit dann gerne mal, wenn man nicht handelt.
Ja, und je länger du jetzt halt wartest, und das ist das Problem, wenn du jetzt in den letzten zwei Transferwochen noch Spieler holst, dann war ja die Vorbereitung im Prinzip eine Farce. Die war schon dadurch schwierig, dass du diese verletzungsbedingten Ausfälle hattest von Weiser und von Stay, die allerdings beide so früh passiert sind, dass du darauf hättest noch reagieren können, sei es durch Leihgeschäfte oder ähnliches, hast du aber nicht gemacht. Du hast immer noch nicht deinen Stürmer und du musst ja dann im Prinzip nochmal eine neue Vorbereitung anfangen, um diese Leute zu integrieren. Und das Problem zieht sich von hinten bis vorne. Wir haben eingangs über Torhüter gesprochen und das zieht sich bis vorne hin, wo du deine Tore schießt. Und Werder wird Tore brauchen.
Bevor
sonst wird Werder kein Spiel gewinnen.
Ja, logisch. Bevor wir am Ende vielleicht auch nochmal versuchen, einen mehr oder weniger positiven Ausblick oder einen positiven Ansatz zu finden in der Situation, würde mich noch echt interessieren, was du dazu sagst, dass es wohl offenbar nicht gut angekommen ist, als Marco Friedl meinte, wir haben jetzt abgegeben und abgegeben, dann müssen wir auch was holen. Es wäre bitter nötig, offensichtlich ein paar Spieler zu verpflichten. Ich meine, das wissen wir alle. Das kommt dann nicht gut an. Das finde ich übrigens komisch, weil ich meine sogar, dass es am gewissen Zeitpunkt auch die Aufgabe eines Kapitäns sowas zu äußern, auch gerne mal öffentlich. Ich meine, er sagt ja jetzt nichts besonders Neues, nur die allgemeine Stimmung auf. Aber ich finde, das kann doch ein Kapitän äußern. Oder würdest du sagen, nee, lass das mal lieber sowas, das und wenn intern?
Nein, das muss er machen und das muss auch ein Profiverein aushalten. Und das ist ja inzwischen so ein bisschen jährlich grüßt der Friedl. Er hat es jetzt mehrfach gemacht. Mhm. Auch letzten Sommer hat er das gemacht, wo er darauf hingewiesen hat, dass noch Verstärkungen kommen müssen. Am Ende kam eine noch und das war Derek Köhn. Ob der Werder wirklich weitergebracht hat, da bin ich nicht überzeugt.
Im Zweifel, sagen wir mal.
Ja, ich kann Marco Friedl total verstehen. Ich hätte das in seiner Position ganz genauso gemacht. Du musst die Sachen ansprechen. Marco ist auch ein Typ, der das intern erst anspricht. Das hat er mehrfach getan. Auch rund um seine Vertragsverlängerung. Auch da sind ja Gespräche geführt worden. Wie soll der Kader der Zukunft aussehen? Was haben wir vor? Was haben wir in der Pipeline? Davon hat er sich ja überzeugen lassen. Natürlich ist er jetzt enttäuscht, wenn er sieht, was daraus geworden ist. So, und dann hat er auch das Recht, es deutlich anzusprechen. Er ist der Führungsspieler. Ein Kapitän hat nicht nur die Aufgabe, die Binde rumzuschleppen und den Gegner freundlich zu begrüßen, sondern er muss dann auch mal den Daumen in die Wunde legen, das hat er gemacht und das muss ein Verein aushalten. Es ist ja nicht so, dass er etwas gesagt hätte, wo jetzt alle Werder-Fans sagen würden, um Himmels Willen, warum sagt er das, sondern im Grunde stehen ja alle Grün-Weißen drumherum und nicken.
Ja, ja.
Sind wir uns ja auch einig.
Ja, und alle wünschen mündigen Spieler, ne? Das kommt ja noch dazu. Jeder möchte mündige Spieler haben, die eigenverantwortlich unterwegs sind. Dann muss man ihnen auch zugestehen, durchaus in der Öffentlichkeit mal sich so zu äußern oder das zu sagen, was alle denken. Das finde ich völlig normal. JJ, ich habe es angedeutet. Vielleicht so ein bisschen positiver Ausblick. Hm. Trotz der Probleme, die auch nur zum Teil hausgemacht sind, die ja auch, sagen wir mal, mit viel Pech zu tun haben, aber am Ende reden wir über Profifußball, da muss ich nicht nur damit rechnen, dass ich mal Pech habe, sondern ich muss auch mit dem Pech fertig werden, damit ich meinen Job mache. Was würdest du meinen? Wie kann sich das entwickeln? Erstmal natürlich, was ist jetzt noch auf dem Transfermarkt möglich? Was wird da personell noch zu erwarten sein in den kommenden Wochen?
Also sie werden zunächst mal nicht das machen, was ich machen würde. Ich würde jetzt keinen Außenverteidiger holen, nur weil Wöber verletzt ist, weil ich finde, du hast die Spieler im Kader, die das auffangen können. Und ich würde das Geld wirklich in die Offensive investieren, aber sie holen den jetzt gefühlt in den letzten 2 Jahren dann 6. oder 7. Außenspieler, von denen die meisten schon wieder weg sind. Ich würde 5 Euro Belohnung aussetzen, wenn einer die alle noch aufzählen kann, die Werder in den letzten 2 Jahren da auf diesem
Platz durchgeschleust hat. Ja, also ich kann es nicht insofern behalten, dein Geld.
Hm? Ja. Was mich zuversichtlich stimmt für die neue Saison, sind die jungen Spieler, die jetzt auch aus der U19 hochgekommen sind. Wir haben ja Kovic schon gesehen jetzt beim Pokalspiel in Bielefeld. Das war zwar nicht perfekt, er muss an seiner Ballsicherheit und Passquote arbeiten, aber da waren auch gute Elemente dabei. Und von der Kategorie haben wir noch ein paar Jungs. Und vor allen Dingen haben wir jetzt einen Trainer bei Werder Bremen mit Horst Steffen, der diese Jungs führen kann. Da ist Kommunikation sehr wichtig. Das war sicherlich eine Schwäche von Ole Werner, Kommunikation mit jungen Spielern. Mhm. Bei allen Verdiensten von Ole Werner, das war jetzt nicht sein Ding. Und das macht Horst Steffen besser, sodass dadurch vielleicht im Laufe der Saison ein bisschen interner Druck auch entstehen kann, dass diese Jungs ihre Qualitäten zeigen und auch eine Chance kriegen und sich einen Platz in der Mannschaft erobern. So, du wirst aber Qualitätsspieler brauchen, das ist das A und O. Gerade jetzt, wo du mit Jens Day und Weiser 2 absolute Qualitätsspieler nicht zur Verfügung hast. Ich glaube, die Rückkehr von Jens Day wäre nochmal so ein Punkt, wo Werder nochmal Reset-Knopf drücken könnte, wann auch immer das passieren wird. Allerdings bei einer Belastungsverletzung im Fuß muss der Körper dann auch erstmal wieder die Belastung verkraften. Also dann kann man auch nur die Daumen drücken. Das wäre Manuel Neuer gesehen, der ist mit so einer Verletzung mehrfach operiert worden. Muss man dann mal gucken, wie sowas aussieht. Ich wünsche mir, dass Werder irgendwo überraschen kann in den ersten Wochen. Das ist deshalb so wichtig, weil sonst die Stimmung kippt. Du kannst jetzt schon ein Streichholz dran halten. Das ist alles sehr exklusiv nach dieser Vorbereitung. Das hätten wir uns vor 6, 7 Wochen gar nicht vorstellen können, dass wir vor dem Saisonstart so über Werder gehen. Und du hast jetzt dieses schwierige Auftaktprogramm. Wenn du das in den Sand setzt, dieses Auftaktprogramm, wenn du in den ersten 3, 4, 5 Spielen gegen all diese Leverkusens und Bayerns, die da kommen, nichts holst, dann wird das eine sehr, sehr, sehr schwierige Saison. Und das merken auch die Jungs in der Kabine. Das hast du auch bei Marco Friedl rausgehört. Die sind ja nicht blöd. Die haben auch da keinen Bock drauf. Deshalb wäre es jetzt wichtig, dass du noch Qualität dazu kriegst und dass du die möglichst gut integriert kriegst. Das wird nicht so sein, dass Werder automatisch wieder 8. oder 9. wird. Da glaube ich nicht dran. Dafür haben sie viel zu viel Substanz verloren und letztes Jahr zu viel Glück gehabt. Ich glaube, es wird eine sehr schwierige Saison, aber mit Horst Steffen hast du jemanden, der das moderieren kann. Das ist meine Hoffnung.
Wobei vielleicht in diesem nachweislich schweren Auftragsprogramm ja auch eine Lösung liegt, weil wenn sie aus den ersten 4, 5 Spielen mit, weiß ich nicht, 1 oder 0 Punkten gehen, dann werden die allermeisten sagen, naja gut, aber mehr war auch nicht zu erwarten. Vielleicht hilft ihnen das ja auch, um sich tatsächlich in dieser Zeit nochmal so ein bisschen mehr zu sortieren. Und dann wäre selbst der Auftakt, der vielleicht sportlich nicht gerade erfolgreich ist, aber durchaus noch mit einem positiven Etikett zu versehen. Könnte sein, wir werden es beobachten.
Jawohl.
Da bin ich ganz sicher. Und wir werden uns dann einfach nächste Woche darüber unterhalten, wie es denn so in Frankfurt gelaufen ist. Was hältst du von der Idee?
Das werden wir tun und bis dahin wird schon wieder ganz viel passiert sein bei Werder und dann werden wir eine Menge Gesprächsstoff haben.
Dann machen wir das. Ich bedanke mich bei dir, du bedankst dich bei mir.
Stefan, es war mir eine Freude, wie immer.
Alles klar, wir hören voneinander. Bis dann. Tschüss.